Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast.
Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Abgefahren-Podcasts und ich begrüße natürlich, nicht wie beim letzten Mal, den Thomas nur virtuell, sondern Thomas ist wieder da und ich bin total aufgeregt, weil Thomas hat eine kleine Reise gemacht und ich glaube, da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Also, hallo Thomas, hallo Axel, ich freue mich auf euch.
Hallo ihr beiden.
Ja, hallo Axel, genau, ja, schön, dass ich wieder da sein darf, dass ihr mich wieder aufnehmt hier in die Runde, in die elitäre Runde des Abgefahren-Podcasts. Ich hatte ja eine richtig würdige Vertreterin hier, das war richtig, richtig cool, kann ich vielleicht schon mal direkt sagen. Ich habe die, also wir haben die Episode auf der Rückfahrt von Norwegen, haben wir die verschlungen und konsumiert und hat uns richtig, richtig gut gefallen. Es liegt aber auch daran, weil das Thema bei uns auch allgegenwärtig ist. Meine Tochter ist ja etwa gleich alt, ich glaube einen Tacken jünger als mir ja und hat auch einen Hängerführerschein, weil wir ja ein Pferd haben und einen Pferdeanhänger bewegen müssen und ich warte eigentlich nur auf den Moment, wo sie auch diesen Kastenwagen von uns irgendwann mal übernehmen wird oder mal fahren möchte, mal mitnehmen möchte, ausführen möchte, wie auch immer. Vielleicht passiert das irgendwann, vielleicht werde ich ja die Episode mal vorspielen. Dann kriegst du ja vielleicht ein bisschen Spaß dran.
Sie soll das einfach machen.
Habt ihr also ich kann gemacht. Dazu großes Kompliment danke. An mir ja nochmal.
Danke, das wird sie hören, von daher brauche ich das nicht ausrichten. Was wollte ich gerade sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich wollte dir sagen, achso, sie soll das ausprobieren und einfach machen. Das lohnt sich. Und dabei zur Info, unser Wohnmobil ist jetzt auch schon wieder alleine unterwegs mit mir ja. Das heißt, die sind unterwegs, weil die nämlich gerade da drin wohnt. Die macht echtes Vanlife für die nächsten 2 Wochen.
Sehr cool.
Und perfekt, dass wir es haben. Damit ist sie ein bisschen flexibler.
Da spielt sich alles nochmal so richtig ein. Also da kann ich jetzt ja, da werde ich ja gleich auch noch von reden. Also je länger man dann in so einem Mobil am Stück auch lebt, desto mehr spielt sich alles ein und desto mehr wird alles klar, was fehlt, was nicht fehlt, was geht, was nicht geht. Und das ist schon cool. Das ist bestimmt ein cooles Erlebnis, auch für mich.
Ja. Zumal sie jetzt wirklich ganz allein ist, im Gegensatz zur letzten Episode, wo wir ja über hauptsächlich auch über Luxemburg gesprochen haben, wo sie dann zu zweit waren und jetzt ist sie tatsächlich im Moment alleine unterwegs, also ganz alleine. Also junge Dame im Vanlife unterwegs.
Liebe Grüße nach draußen in den Van.
Genau, auch von mir natürlich.
Okay. Hey, haben wir noch Rückmeldungen?
Ja, ich habe noch eine, und zwar der Felix hat sich bei mir gemeldet. Wir hatten ja letztes Mal schon alle Spotify-Hörer informiert, dass es vielleicht auch Vorteile hat, wenn man eine richtige Podcast-App benutzt, weil man dann nämlich auch mal ein paar Fotos sieht in der App und so weiter. Und da hat sich bei mir gemeldet, hatte da noch ein paar Startschwierigkeiten, aber es hat, glaube ich, letztlich gut geklappt und er ist zufrieden. Insofern Grüße Felix, ich hoffe, du hörst uns jetzt über eine Podcast-App und Aufmunterung an alle, die uns über Spotify hören, mal über eine echte Podcast-App nachzudenken. Kostet nichts, ist auch relativ schnell gemacht und dann kann man es auch offline hören und alles perfekt.
Okay. Genau, dann gibt es keine Hänger, während man live streamt von unterwegs, ne? Ja, ich habe noch ein Feedback bekommen, Uwe hat geschrieben, ja, er wäre ein treuer und begeisterter Hörer und bitte macht genau weiter so. Das versuchen wir mal. Ich denke, wir werden uns auch ein bisschen verändern, aber vom Grundsatz her haben wir nicht vor, das Konzept grundsätzlich zu ändern. Und ich muss mich bei ihm und bei allen entschuldigen, die Links gesucht haben in der letzten Episode Junges Gemüse. Die habe ich einfach nicht reinkopiert. Jetzt sind sie aber da. Danke, Uwe, für den Hinweis. Mir ist es nicht aufgefallen. Beim Kopieren ist es einfach, oder beim Schreiben bzw. Reinkopieren der Texte, der geschriebenen Texte, war das dann irgendwie verloren. Ja, danke für die Rückmeldung und jetzt sind sie drin. Ich weiß, dass du sie schon gefunden hast. Von daher viel Spaß in Luxemburg, wenn ihr dann demnächst nochmal hinfahrt. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich schon zu der großen Reise. Und Thomas, was ich soeben sagte, dass ich aufgeregt bin, ist tatsächlich so, weil ich habe die Reise ja verfolgt und, oder wir haben, es gibt so viele, die Reise verfolgt hat, von denen ich sogar weiß. Und es war ja schon ein großes Ding, was ihr da gemacht habt. Das war ja nicht der Wochenendtrip mal eben zum Weihnachtsmarkt, ne?
Total. Also, wie ich euch ja vorher schon berichtet hatte und auch unter 6 Augen, also es war schon Also für mich war es eigentlich die größte Reise meines Lebens. Das hört sich jetzt so riesig an. Es gibt Menschen, die machen natürlich weitaus größere Dinger. Die fahren monatelang durch die Wüste, machen Weltreisen etc. Aber für mich war es trotzdem oder für uns, ich glaube, da spreche ich für uns alle vier. Ich werde ja gleich nochmal erzählen, wer da genau auf Reise gegangen ist. Aber es war schon ein großes Erlebnis für uns und eine besondere Reise, weil es mal so fernab von den üblichen Reisen ist, weil es ein hundertprozentiger Roadtrip war, der hundertprozentig alleine organisiert sein sollte und musste. Und weil es eben über so eine relativ lange Dauer von eben 4 Wochen stattgefunden hat, was von uns Vieren auch noch so in der Form keiner gemacht hat. Von daher was wirklich ganz Besonderes. Und ich hoffe, ich kann euch da heute, ich kann euch das rüberbringen, was wir da erlebt haben und die Emotionen so ein bisschen hier im Podcast widerspiegeln. Ja, war auf jeden Fall eine ganz tolle Reise.
Wie habt ihr euch denn vorbereitet? Also war das ein monatelanger Prozess oder seid ihr einfach freitags losgefahren?
Also die Idee entstand ja schon vor tatsächlich, ich sehe das immer so, ich bin ja so ein Story-Fan, ich poste immer sehr gerne Stories und dann wird man glücklicherweise auf Facebook immer an alte Stories erinnert und da habe ich dann so Treffen mit Sandra und Matthias, das sind die beiden, die mit uns ja gereist sind, mit ihrem eigenen Camper, Stories gesehen, dass wir vor über einem Jahr ist die Idee entstanden, also weit über ein Jahr und dann haben wir uns halt zwischenzeitlich mehrmals getroffen, um Dinge zu besprechen. Also bis irgendwann natürlich, irgendwann war ja der Punkt da, okay, wir machen das, wir reichen Urlaub ein. Jeder versucht bei seinem Arbeitgeber 30 Tage Urlaub zu bekommen, ist ja auch nicht vielleicht selbstverständlich in jedem Beruf, aber wir haben es alle hinbekommen. Und dann ging es an die Reiseplanung. Und es war so, dass wir vier, dass es aber über Kreuz in jeder Partei, also in jeder Familie gab es eine Person, die gerne zum Nordkap wollte und eine, die hätte darauf verzichten können. Also wir waren zwei, die es wollten und zwei, die es nicht wollten, zum Glück über Kreuz in den Familien. Und da war natürlich die Frage, was machen wir? Fahren wir jetzt nur bis zur Mitte Norwegens oder fahren wir dann doch bis zum Nordkap? Wir haben uns aber relativ schnell dazu entschieden. Also an dieser Stelle vielleicht nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Sandra, die ist eigentlich maßgeblich unsere Routenplanerin gewesen. Also die hat die Papierkarten gekauft, in vielfältigen Formen, also verschiedene Maßstäbe. Wir hatten also einen Faltplan von Norwegen dabei.
Und so richtig old-fashioned,
ja? Old-fashioned, genau. Wir haben also wirklich...
Thomas, kannst du das nochmal erklären, was das ist?
Also das ist Papier, ja. Papier wird gemacht aus... Na, ihr kennt das. Also die Älteren von euch kennen noch Papier und kennen auch noch Papierkarten. Ja. Ich im Übrigen auch. Ich bin ja eigentlich seit Ewigkeiten ein Außendienstfahrer und ich habe also auch noch mit dem Rhein-Ruhr-Atlas auf dem Schoß navigiert, also wo man dann umblättern muss, wieder nächste Seite gucken. Und meistens ist es ja nicht die nächste Seite, meistens ist es ein paar Seiten weiter.
Aber viel schlimmer waren doch die Falkpläne, die dann so komisch gefaltet waren, dass genau, man die gar nicht mehr wieder zusammenkriegt. Die nicht mehr
zusammengekriegt hat, genau. Ich hatte nachher diese Ringbücher, die kennt ihr auch noch, ne? Die konnte man immer schön blättern. Zumindest hier für die lokalen Navigationen. Ja, jedenfalls hatten wir eine gesunde Mischung aus Oldschool-Papierkarten und eben modernen Navigationsmethoden à la Maps und für die Stellplatzsuche kommen wir sicherlich später noch drauf, gewisse Apps. Ich glaube und ich weiß, dass euch das ja auch so geht. Also ich kann mich noch ziemlich genau an die Trips auch vom Axel erinnern. Der hatte auch immer Papierkarten, der weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Und ich musste zum ersten Mal wirklich auch an eigener Haut erleben, was es bedeutet, weil du kannst das nicht immer auf dem kleinen Smartphone in der App dann mit diesem ewigen Zoomen und wenn du nicht die Übersicht hast, wo willst du denn langfahren und so, das siehst du einfach auf der Karte besser. Zumal wir dann da eben auch diesen groben Schnitt gemacht haben und gesagt haben, wie könnte die Route aussehen. Wir haben uns dann relativ schnell entschieden, wir machen es vielleicht andersrum, als wir erst dachten. Denn die Idee war ja erst, hätte sein können, also der Schwerpunkt dieser Reise sollte ja Norwegen sein. Und jetzt hätte man sagen können, okay, wir fahren nach Norwegen rein, hoch bis zum Nordkap und dann irgendwie irgendwann wieder zurück. Wir haben uns für den Weg andersrum entschieden. Wir haben gesagt, wir ziehen das jetzt eiskalt durch und fahren so schnell wie möglich zum Nordkap auf schnellsten Wege. Und ich werde euch gleich auch noch erzählen, wie der schnellste Weg dann war. Und machen dann einen Haken dran und dann haben wir die restliche Zeit um uns Norwegen in seiner Gänze und in seiner ganzen Fülle anzusehen und können auch besser einschätzen, wie viel Zeit wir am Ende noch übrig haben. Und ich würde einfach mal schon mal, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, sagen, dass der Plan aufgegangen ist. Das war ein guter Plan. Da sind noch ein paar andere Faktoren mit reingespielt. Wir sind jetzt relativ spät im Jahr unterwegs gewesen. Wir wollten vermeiden, ziemlich spät im Jahr im Norden zu sein. Nicht, dass wir dann doch noch aus Versehen in Schnee kommen. Deswegen haben wir gesagt, wir haken den Norden schnellstmöglich ab und gondeln dann Richtung Süden. Dann entfliehen wir quasi der Gefahr, da doch noch in den Schnee zu kommen. Denn das kann ich schon mal auch zwischenschieben. Wir haben an diversen Landstraßen an den Routen Norwegens die Arbeiter gesehen, die gerade die Schneestangen in die Seiten gesteckt haben. Also die bereiten sich langsam darauf vor, da wird's losgehen. An einigen Stellen waren es 1 Meter hohe Schneestangen und wir sind auch an Straßen lang gefahren, da waren die Schneestangen 2 Meter hoch, also doppelt so lang. Da kann man ja nur erahnen, was die da mutmaßlich eventuell erwarten an Schneemengen. Deswegen, so war der Plan. Also schnellstmöglich das Nordkap erreichen und dann durch Norwegen zurückgondeln.
Okay, also dann haben wir schon zeitlich, ganz kurz, zeitlich war das jetzt im Prinzip September 2022, den ihr unterwegs wart, genau. Kann man jetzt mal so
bis
grob sagen.
Bis in den Oktober rein, also wir sind ja so am 8.10. sind wir wieder zurück gewesen, genau. Mhm. Die späte Zeit, natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, also viele, ich würde nicht sagen jeder, aber fast jeder will wahrscheinlich die Chance haben, vielleicht mal die Polarlichter, die Nordlichter zu sehen. Und die Chancen, die zu sehen, die steigt natürlich, je später man im Jahr dorthin fährt, weil man Dunkelheit braucht, was natürlich im Sommer nicht möglich ist. Deswegen hatten wir uns im Vorfeld bei der Planung, das ist ein Teil der Planung gewesen, gesagt, wir versuchen mal so spät möglichst zu fahren, aber nicht zu spät, dass wir in Schnee kommen. Weil das wollten wir auch nicht, das wollten wir vermeiden. Also diesen Spagat zu finden, diesen kleinen Timeslot zu finden. Ja, und der Plan ist aufgegangen. Wir hatten Topwetter, das kann ich auch schon vorweg schicken. Also viel Sonne. Ich glaube, ihr habt viele Bilder mit blauem Himmel gesehen. Ein wenig richtig krasse Regentage. Und dazwischen natürlich auch noch einige so Lala-Tage, ne? Bewölkt, aber zumindest mal trocken. Gar nicht mal so kalt. Irgendwas so zwischen. Manchmal Tiefstemperaturen mögen vielleicht so 4 Grad gewesen sein. Und Höchsttemperaturen im Süden Norwegens hatten wir, glaube ich, mal zum Schluss an die 20 Grad, 18 bis 20 Grad.
Ich habe ja auch diesmal, ich glaube, das allererste Mal wirklich so eine Reise sehr intensiv auf Polarsteps verfolgt und habe dann auch mal gesehen, 15 Grad und dann so wie bei uns. Also es war jetzt gar nicht vom Wetter her so, dass man, wirklich? Dass ihr weit von uns entfernt wart. Es gab bei uns auch kalte Tage mit, weiß nicht, 7 Grad oder so.
Ja. Man sieht es auch, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu den Fakten, man sieht es auch am Gasverbrauch, der hielt sich nämlich krass in Grenzen. Also wir sind ja beide, also nochmal, Sandra und Matthias, unsere Mitfahrer, haben das gleiche Wohnmobil. Ich möchte das nur noch mal einmal erzählen für die Leute, die jetzt ja vielleicht quer einsteigen, die es nicht mitbekommen haben. Wir fahren beide mit dem identischen Mobil, mit dem Kastenwagen, Weinsberg MQH 600. Wir sind auch beide ziemlich identisch ausgestattet. Beide mit 2x11 Kilogramm Gasflaschen. Und wir haben auf diesem ganzen Trip eine Flasche einmal aufgefüllt, die aber noch nicht ganz leer war. Und das war's. Also die ist auch, glaube ich, jetzt immer noch nicht wieder leer. Also
da stellt sich mir die Frage, wie viel habt ihr denn geheizt? Ja. Oder habt ihr damit? Also auf welchen Temperaturen seid ihr denn, also Wohlfühltemperaturen seid ihr denn gefahren?
Also natürlich, jetzt kommen wir schon fast zum Punkt. Wir sind natürlich viel gefahren. Und wenn wir fahren, brauchen wir schon mal per se kein Gas. Und wenn man vielleicht jetzt schon mal zu den Fakten kommt, wenn man fast 9000 Kilometer fährt, dann klar stehen wir nachts und wir stehen auch mal tagsüber, weil wenn wir tagsüber irgendwo stehen, waren wir ja meistens unterwegs. Waren wir entweder wandern oder waren was besichtigen. Das ist ja das, warum wir Norwegen besucht haben. Wir wollten ja auch möglichst viel sehen. Also war es eigentlich hauptsächlich die Nacht oder der Abend vielleicht und die Nacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind ja nachts, also ich meine, die meisten Menschen schlafen, glaube ich, nicht mit Heizung. Also wir hatten jetzt dicke Oberbetten mit, also Winterbetten. Und dann brauchst du ja auch nicht so viel Heizung.
Wie viel Grad habt ihr denn eingestellt?
Also ich stelle eigentlich nachts immer nur auf Sicherheit ein, so 12 bis 14 Grad. Je nachdem. Aber die sind auch
okay.
Die sind aber teilweise nicht unterschritten worden. Also ich habe dann morgens in der Troma-App nachgesehen und da hatten wir 16 Grad im Mobil. Ne? Also ich habe es einfach nur zur Sicherheit eingestellt. Und wir haben überhaupt nicht gefroren. Also weil wir die dicken
Decken so gut
mit hatten. Und in diesem engen Wohnmobil gefühlt ist es dann eh nicht so kalt. Ne?
Ja, dann lass uns mal, bevor wir jetzt so uns schon in die Tiefen verdrängen, dann mal auf die, ich sag mal, auf die Hard Facts kommen, die du ja irgendwo schon bestimmt bei dir stehen hast.
Ja, klar.
Also, was habt ihr, wie lang wart ihr und solche Sachen? Hast du da was für uns?
Ja, klar.
Erzähl.
Also, wir sind ja 30 Tage unterwegs, also auf den Tag genau 30 Tage. Wir sind freitags losgefahren und sind freitags wieder zurückgekommen. Sind dort laut Bordcomputer, sind in den 30 Tagen knapp 8.800 Kilometer gefahren. Auf Polarsteps sind es etwas mehr, klar, da sind die Fährfahrten mit, die werden mit aufgezeichnet. Also da waren es dann so knapp 8.900 Kilometer. Und ja, wir sind 5 Länder durchfahren, also Norwegen hauptsächlich, auf dem Hinweg dann, da komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, Schweden, Finnland kurz angekratzt. Dann, wie gesagt, durch Norwegen zurück und auf dem Rückweg haben wir noch Dänemark mitgenommen. Genau, das müssten.
Und Deutschland.
Genau, und Deutschland, genau. Und Polarsteps macht noch was Witziges. Die machen immer, also du hast ja bei jedem Step immer das Länderfleckchen dann da oben. Und wenn du auf See bist, wenn du zum Beispiel eine Fährfahrt machst, ist ein Totenkopf-Symbol. Also,
der Pirat.
Genau, der Pirat. Das wurde sogar irgendwo in der App auch nochmal als Land mitgezählt. Also laut Polarsteps sind es dann irgendwie 6. Naja, aber 5 faktische Länder. Genau. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, was verbraucht man da so an Sprit? Ist natürlich nicht viel anders, als wenn ich 2 Wochen nach Italien fahre, gehe ich mal von aus. Wir haben durchschnittlich verbraucht laut Bordcomputer 9,8 Liter auf 100 Kilometer. Wobei wir in der Skandinavienzeit ist das deutlich runtergegangen auf 9,5 Liter. Es ist dann nur nachher hier in Deutschland auf der Autobahn ist es nochmal wieder ein bisschen hochgegangen, weil wir dann natürlich schneller gefahren sind. Weil die Durchschnittsgeschwindigkeit in Norwegen natürlich relativ gering ist. Und zwar je weiter du in den Norden kommst, desto ruhiger wird das Fahren, beziehungsweise desto langsamer wird das Fahren eigentlich, weil die Straßen weniger gut ausgebaut sind. Ich will nicht sagen schlecht ausgebaut, aber wenn du da so 70, 80 km/h, vielleicht mal 90 fährst, dann ist das schon viel. Das ist dann nachher auf dem Rückweg dann weiter Richtung Süden, wird es dann immer breiter. Dann gibt es dann auch wieder Autobahnen, wo man dann auch teilweise bis zu 110 km/h wieder fahren kann. Aber gerade so der erste Teil Richtung Norden war dann eher gemächlich.
Ja, also ich finde das ganz gut, Thomas, dass du das nochmal sagst. Also du hattest ja die Durchschnittsgeschwindigkeit gerade gesagt. Damit kann man das mal vielleicht auch so für sich abschätzen. Ne? Also wie lange muss ich fahren, um 600 Kilometer hinter mich zu bringen? Da kann man mal so grob 10 Stunden ansetzen. Ja, so, ne?
Genau.
Ansonsten hat man die 600 Kilometer halt nicht. Ne?
Genau.
Wenn man nur 5 Stunden fahren will, schafft man halt nur 300 Kilometer. Ne?
Wir haben auf diesem Trip natürlich dann gelernt, dass Kilometer nicht gleich Kilometer sind. Ne? Also wir sind teilweise mal, wie du schon gesagt hast, 400 Kilometer gefahren und haben gefühlt 8 Stunden gebraucht, weil das einfach unendlich um die Fjorde rumging, auch teilweise dann ein bisschen engere Straßen und keine Überholmöglichkeit etc. Das ist da natürlich nicht außer Acht zu lassen. Ne? Da muss man Zeit mitnehmen. Das war uns im Vorfeld aber auch klar. Aber es sind am Ende ja übrigens auch mehr Kilometer geworden, um nochmal auf die Kilometer zurückzukommen, als wir irgendwie so pauschal überschlagen hatten. Ich dachte so, ich hatte mal Pi mal Daumen, 3.500 Kilometer hin, 3.500 zurück. Sind wir bei 7.000, vielleicht noch ein Schüppchen drauf, 7,5 vielleicht. Dass es jetzt dann doch deutlich mehr geworden sind, hat uns dann auch schon überrascht. Aber es liegt auch in der Natur der Sache, weil wenn du einmal auf so einem Roadtrip bist, machst du auch mal Abstecher hierhin, Abstecher dahin. Du verfährst dich auch mal, dann geht's hin, dann geht's wieder zurück. Und da kommen dann schon noch extra Kilometer zusammen in Summe. Aber was interessant war, ist eigentlich, dass da komme ich schon gleich fast schon zum ersten Step, aber das kann ich schon
machen. Nee, da gibt es bestimmt noch ein paar Daten, oder?
Ja, ja. Aber ganz
also ich habe da noch eine Frage.
Wir haben 3000 Kilometer für diesen ersten Step bis zum Nordkap, für unser erstes großes Ziel gebraucht. Und der Rest der Kilometer ist alles dann
Rückweg
durch Norwegen entstanden. Also über 5000 Kilometer.
Ne? Ja, die Strecke hoch ist ja relativ geradlinig.
Genau. Ne? Deswegen auch so. Die Idee, durch Schweden hochzufahren, ist nicht so zerklüftet mit Fjorden, wie es Norwegen ist. Viel geradeaus, also schnurstracks lange Landstraßen, endlos lange Landstraßen, schon fast öde und manchmal echt auch, war schon auch anstrengend. Das Fahren an sich nicht anstrengend, aber einfach mental anstrengend, weil es einfach nur geradeaus geht. Mhm. Und wie hatte der Matthias immer so schön gesagt, wenn die Sandra gesagt hat, hast du das da links gesehen? Er sagte, ich habe nur Asphalt gesehen.
Ja, wie sind denn die Spritpreise da oben in Skandinavien? Ja. Ist das ähnlich wie bei uns?
Keine besonders guten Nachrichten. Also Preise eher sogar gefühlt ein bisschen höher noch als hier, zumal ja hier irgendwann nochmal da diese Preisrabattierung in den Tankstellen war. Da war es hier deutlich günstiger als in Norwegen. Also wir haben im Schnitt so, ich habe es nochmal so überschlagen, zwischen 2,20 Euro und 2,40 Euro bezahlt, umgerechnet. Also klar, in Norwegen zahlt man mit norwegischen Kronen, ist übrigens 1 zu 10. So 10 norwegische Kronen sind ungefähr 1 Euro. Man kann das sehr leicht auf einen Blick sofort umrechnen. Aber umgerechnet, also alles, was ich heute an Preisen kundtue, ist immer in Euro. Also kein Schnäpperchen. In Schweden sogar gefühlt noch etwas teurer, in Finnland dafür etwas günstiger, aber da haben wir halt nur einmal getankt, weil wir das nur ganz kurz angekratzt haben. Oh. Mhm. Aber das hat man vorher natürlich kalkuliert. Ne? Also da erschreckst du dich nicht. Du guckst natürlich auf die Preise. Wir haben also eigentlich auf dem gesamten Trip nicht getankt, wenn der Tank leer war, sondern wirklich getankt, wenn der Preis okay war. Also wenn es irgendwo bei...
Waren da Differenzen drin, also dass sich das lohnte, da drauf zu achten?
Ja. Also wenn es im günstigsten Fall mal 21 Kronen, also sprich 2,10 Euro war, der Liter, oder dann plötzlich bei der nächsten dann 24 Kronen, dann sind dann irgendwie 30 Cent umgerechnet. Das finde ich, zahlt sich schon aus.
Ja, das zahlt sich aus.
Immer, wenn wir dann die 22 oder die 21 Kronen gesehen haben, einfach direkt mal pauschal wieder getankt, auch wenn der Tank vielleicht noch halb leer war oder...
Ist ja bei uns wie der Vergleich Autobahn gegen Stadt, ne? Oder gegen Normaltankstelle. Ich habe gestern oder jetzt am Wochenende haben wir für 2,11 oder für 2,11 getankt und auf der Autobahn war irgendwie 2,52.
Ja.
Ups. Alter, kleine Anekdote am Rande. Ich habe getankt, ich wollte so 50 Liter tanken. Ich sehe die 50 da, gebe zahlen und denke so, nee, irgendwas stimmt nicht. Es waren 50 Euro, aber nicht 25 Liter, so dicken Daumen. Ja. Habe ich dem Tankwart gesagt, ich gehe dann jetzt nochmal. Ich brauche noch 25 Liter, weil ich brauchte ja 50, ne, die ich jetzt nachtanken wollte.
Ja.
Der hat gelacht. Super. Habe mir einen Freund gemacht da.
Naja. Übrigens, wir haben in Skandinavien, das ist auch nochmal wieder so ein Erlebnis, faszinierend. Ich lüge nicht, wenn ich sage, in den ganzen 4 Wochen habe ich nicht, außer mal zum Toilette gehen, aber habe ich nicht einmal ein Tankstellengebäude aufgesucht, weil alle Zapfsäulen ausnahmslos mit Automaten versehen sind. Und die haben auch teilweise große Tankstellen, also ähnlich groß wie hier, auch mit Shops drin und Essen und Trinken kaufen etc. Und trotzdem haben die immer die Automaten an den Säulen. Das heißt, Kreditkarte rein, Zapfsäule auswählen und loslegen. Was irgendwie auch cool ist, weil da kannst du nämlich mit deinen Wohnmobilschläppchen, brauchst dich gar nicht großartig, mit meinen Crocs habe ich dann direkt getankt und springst eben nur raus, tankst und fährst wieder weiter. Geht schnell.
Ja.
Klar, die machen da nicht die Geschäfte. Ne? Ich habe mir da meine Gedanken zugemacht. Ne? In Deutschland lebt man natürlich davon, von der Kundschaft, die da reinmarschiert und dann noch eben Snickers und, Schleichwerbung, und vielleicht irgendwie noch was da so rumliegt, kauft. Davon leben die ja. Das ist ja, glaube ich, das, womit die eigentlich ihr Geld verdienen, die Tankstellenpächter. Ich weiß nicht, wie es in Norwegen ist, da offensichtlich, legt man auch da keinen Wert drauf, keine Ahnung.
Aber nimmst du immer was mit, wenn du im Außendienst bist, wenn du tanken gehst?
Selten.
Hand aufs Herz? Ja, siehst du. Ich auch nicht. Also von daher, aber ich glaube, das sind eher die Kundschaft, die bewusst die Tankstelle anfährt, weil sie außerhalb der Geschäftszeit
fährt. Ja, gut.
Glaube ich. Ja. Aber
wie dem auch sei. Ist mir nur aufgefallen, fand ich aber sehr angenehm. Also das macht die Sache sehr einfach. Du brauchst dich nicht irgendwo in eine Schlange stellen, das geht ruckzuck. Und kannst es meistens auch auf Deutsch stellen, den Automaten. Und wenn nicht, auf Englisch, dann geht es auch noch. Ja, das zum Thema Tanken, genau. AdBlue, zweimal nachgefüllt. Also ich bin hier mit vollem AdBlue-Tank losgefahren. Und dann haben wir präventiv einmal mittendrin irgendwann mal aufgefüllt oder so im ersten Drittel der Reise. Und dann so im letzten Drittel der Reise kriegte ich irgendwann die Meldung, AdBlue nachfüllen. Und da habe ich dann das Spiel mal so ein bisschen weitergespielt. 600, 500, 400 Kilometer.
Oh, noch 300.
Und dann haben wir dann aber auch AdBlue getankt. Kriegst du auch natürlich an jeder Tankstelle problemlos. Wir haben dann auch eine gesucht mit einer Zapfsäule. Auch die gibt es da. Ne? Also dass ich nicht da blöd mit dem Kanister fummeln muss. Kein Problem.
Da geht ja sogar, also da war ich am Anfang wirklich unsicher. Man kann ja, es gibt diese AdBlue-Zapfsäulen für PKW, ne? Und es gibt ja diese AdBlue-Zapfsäule für LKW. Und der Tank ist ja nicht so wahnsinnig riesig. Da hatte ich so ein bisschen Schiss, dieses AdBlue mit dem LKW-Ding nachzutanken. Aber das geht ja problemlos. Also,
wir haben über dich gesprochen, Axel. Wir haben original, weil du hast das schon mal hier irgendwo erwähnt. Und der Matthias ist sich ziemlich sicher, dass er sagte, so einer von euch hat das schon mal erwähnt. Weil wir standen nämlich an so einer LKW-Zapfsäule und haben uns gefragt, meinst du, wir können die nehmen? Und der Matthias so, ja doch. Ich meine, das hat schon mal einer von euch gesagt.
Er muss Axel gewesen sein. Ich habe AdBlue nur getankt bei meinem alten.
Und ehrlich gesagt, das hat sogar einen entscheidenden Vorteil. Es geht nämlich viel schneller, weil diese Zapfsäulen, ich weiß nicht, also die ich hier kenne, die sind ja so elend langsam, weil das da so reintröppelt in den Tank. Und diese LKW-Geschichte, das war innerhalb von einer Minute, war der Tank voll.
Ist beim Diesel aber auch so, ne? Ja. Wenn er die Diesel-LKW-Zapfsäulen machst, das ist.
Aber ist ein guter Tipp für die, all diejenigen, die sich trauen wollen in Zukunft. Also alles ohne Gewehr. Bei uns hat es funktiert. Also problemlos.
Es passt von der Größe her, Größe, ne? Das ist so der Punkt.
Ganz genau.
Es sieht nämlich erst so ein bisschen so aus, als wenn es vielleicht nicht passen würde. Und es spritzt dann auch nicht da raus ganz irgendwie genau, oder so. Es stoppt.
Es stoppt ganz genau normal und es geht halt alles in Summe nur etwas schneller. Ja, und einen halben Liter Öl habe ich nochmal nachgefüllt, weil der Ducato hat ja so eine Ölpegelanzeige mit so 5 Punkten, 5 oder 6 Punkte, ich glaube 5 Punkte. Der war dann irgendwann auf 2 Punkten und dann habe ich mit dem Ölmessstab mal geguckt und das schien mir so auf Minimum zu sein. Habe ich mal einen halben Liter reingefüllt und dann.
Hattest du den mit oder hast du gekauft?
Hatte ich mit, ja, ja.
Okay.
Das war auch so ein Ding der Vorbereitung. AdBlue haben wir darauf verzichtet. Das war mir einfach zu viel Gewicht, da irgendwie 10 Kilo AdBlue mit rumzufahren für ein paar Euro, in Anführungszeichen. Das lässt sich ja verschmerzen da. Hätte man jetzt auch mitnehmen können, aber zum Gewicht kommen wir vielleicht gleich nochmal, weil das ist auch ein großes Thema bei einem.
Warum gleich? Mach doch jetzt.
Nicht
wir, sind doch, wir sind doch bei Zahlen, Daten, Fakten.
Fahrzeug, genau. Ich war mal wieder auf der Waage.
Und? Eigentlich das 77 mal. Kilo oder 92 Kilo?
Ich bin jeden Morgen auf der Waage. Ich glaube, ich bin nicht das ausschlaggebende Kriterium hier, warum der Wagen dann wahrscheinlich ein bisschen überladen war.
Aber deine Frau schon wieder anders.
Also wir wollen sie erzählen.
Genau, meine Frau hat damit auch nichts zu tun, zum Glück. Ich habe hier bei uns im, also Gelsenkirchen hat tatsächlich einen kleinen Hafen, so ein kleiner Schrott und wie sagt man, und da wird auch so ein bisschen Getreide hin und her transportiert. Ist nicht der Rede wert. Aber der Schrotthändler am Hafen hat halt eben eine große LKW-Waage und ein Kumpel von mir, der auch ein selbst ausgebautes Mobil hat, sagte, fahr da mal hin, die sind total entspannt. Und dann bin ich hingefahren, war auch überhaupt gar kein Problem. Und dann fährst du da drauf und hast direkt die Anzeige und das heißt, ich habe das Ding gewogen mit mir drin, weil ich musste dafür halt nicht aussteigen. Und es waren 3380 Kilogramm mit mir, ziemlich bepackt so für Norwegen, so fertig gepackt, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Allerdings war noch kein Wasser drin und meine Frau war noch nicht drin. Heißt also, meine Frau, ich schmeichel der jetzt mal noch 60 Kilo dazu, sind wir so bei 3,440 so etwa, so 100 Kilo Wasser bis und noch ein paar Sachen, die noch nicht drin waren, so Kosmetika, also sprich hier Kulturbeutel, ne, was man ja dann so als letztes noch reinpackt. Ja, ein bisschen überbeladen waren wir mit Sicherheit, aber.
Also ich habe 3,5 Tonnen, ne? Das
genau, nochmal. Genau. Nicht aufgelastet, 3,5 Tonnen. Das Risiko sind wir eingegangen. Das ging übrigens, so viel darf ich verraten, unseren Freunden auch so. Die waren auch leicht drüber. Das Risiko sind wir halt ein bisschen auch eingegangen. Wohlwissend, dass man einiges ja auch dann im Laufe der Zeit verbraucht. Also wir haben relativ viel Essen mitgenommen, Bier mitgenommen, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, warum man Bier mitnehmen sollte, wenn man denn gerne Bier trinkt. Gut, Wasser, klar, lässt sich nicht vermeiden, füllt man immer wieder auf. Haben wir übrigens auf unserem Roadtrip immer wieder natürlich so früh wie möglich wieder aufgeladen, weil man natürlich nie weiß, wann kommt die nächste Stelle. Also wir haben das nie leer laufen lassen. Das heißt, da fährt man natürlich das Gewicht dann über den gesamten Trip schon immer so zwischen 50% und 100% schon noch mit rum, weil der Wassertank nie leer ist. Ja, genau. Das war eigentlich so die Vorbereitung. Habt ihr noch Fragen zur Vorbereitung?
Du hast ja gerade das Thema Essen mitnehmen angesprochen, also Vorräte, sagen wir mal allgemein. Willst du da noch was zu sagen?
Gerne.
Gibt es da gute Geschichten hinterher?
Genau, also ich erzähle das insofern gerne. Wir wussten ja auch gar nicht so genau, was nehmen wir denn jetzt mit und wie viel nehmen wir denn mit und was braucht man denn? Und es hat sich bei uns halt herausgestellt, das werdet ihr dann im späteren Verlauf hören, dass wir halt auch sehr viel freigestanden haben. Und das hinzu kommt, dass wir quasi in der Nebensaison unterwegs waren. Es war also schon viel, war schon nicht mehr so belebt, wie es vielleicht im Sommer belebt ist. Und wenn man jetzt Revue passieren lässt, hätten wir nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gehabt, aber auch nicht unbedingt gewollt, jeden Abend essen zu gehen. Weil wir haben viel freigestanden, kommen wir später noch drauf zu sprechen, sehr viel freigestanden. Und wenn man irgendwo frei steht, ist da selten ein Restaurant nebenan. Insofern haben wir schon auch viel selber Essen zubereitet im Camper. Und da muss man halt auch ein bisschen was mitnehmen. Das war sicherlich ein großer Batzen des Gewichts. Und ja, ich persönlich trinke aber gerne mal ein Bier. Und wenn man sich da im Vorfeld mit auseinandersetzt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass Alkohol in Norwegen sehr, sehr teuer ist.
Aus Schweden auch.
In Schweden auch. Das ist aus bestimmten Gründen, weil man da den Alkoholkonsum auch so ein bisschen, glaube ich, das ist einer der Gründe, so ein bisschen auch im Griff halten will. Das hat mich dann halt dazu bewogen, halt die eine oder andere Dose Bier einzupacken. Dosen deswegen, weil sie natürlich dann im leeren Zustand sehr leicht sind, auch wenn es vielleicht ökologisch jetzt nicht so ganz toll ist. Aber da muss man dann, also zu Hause trinke ich Flaschenbier, aber da bin ich jetzt mal auf Dosen umgestiegen. Einfach, weil man dann nachher natürlich, wenn man eine Palette Dosenbier leer hat, die wiegt halt dann nichts mehr. Dann bist du schon wieder gewichtlos. Eine Dose Bier übrigens im Supermarkt kostet so im Schnitt, also kriegst du nicht unter 2 Euro, also eher mehr, ne? Also eher so 2 Euro, 2,50, 3 Euro kostet da ungefähr eine Dose Bier. Im Restaurant ein Bier, in so einem Burger-Restaurant waren wir, es war ein klasse Restaurant, richtig stylisch und der Burger war auch super, aber da hat das Bier sage und schreibe, also gab es mehrere, ganz viele Biersorten sogar, aber so im Schnitt 14, 15 Euro das 0,5er Bier gekostet. Und ich habe mich umgeguckt, an die Tische geguckt, wie machen das denn die Norweger? Und ich habe tatsächlich eigentlich keinen gesehen. Die hatten irgendwie alle Cola auf dem Tisch stehen. Aber ich habe mich dann angeschlossen. Ich habe dann auch eine Cola getrunken.
Oh Mann. Essenstechnisch dann, preistechnisch bei Essen, wie sah das da aus? Ähnlich oder?
Ja, ein bisschen teurer, würde ich sagen, als in Deutschland schon. Aber das ging, wir waren regelmäßig einkaufen, haben so auch regelmäßig nachgekauft, weil wir einfach auch, aber auch Lust hatten und weil wir auch immer wieder Obst brauchten und wollten und haben dann immer wieder mal auch lokale Lebensmittel halt dann eingekauft.
Ja, klar. Meine Frage zielte jetzt eher aufs Restaurant, auf den Burgerladen zum Beispiel.
Auch natürlich teurer, klar. Also ich hätte jetzt den Preis sogar noch aufrufen können.
Nein, alles gut.
Ist alles etwas teurer, muss man also. Alkohol unverhältnismäßig viel teurer und alle anderen Sachen, also Sprit, Lebensmittel, prinzipiell eigentlich alles ist vom Niveau her etwas höherpreisiger als hier in Deutschland. Mhm. Ja.
Wenn also, du noch von Gewicht oder von Einkaufen vorbereiten redest, Gas hattest du gesagt, anderthalb, du hast einmal nachgefüllt, genau. War das problemlos da oben möglich?
Ja, wir haben ein bisschen gesucht, wir sind erstmal an eine Gasauffüllstation gefahren und ganz selbstbewusst an den Automaten gegangen und haben da diesen Schlauch genommen und wollten ihn auf unsere Alugasflaschen drauf fummeln. Ging aber nicht, auch nicht mit den Ventilen, die wir noch extra beschafft hatten. Mhm. Stellte sich dann raus, also das kann ich auch schon mal vorwegschicken, die Norweger sind so ein nettes Völkchen. Also so liebe Menschen, also fast ausnahmslos nette Menschen kennengelernt. Und dazu zählt auch die Dame an dieser Tankstelle, von der ich gerade spreche, die alleine den Betrieb da geschmissen hat. Die hat gerade da abkassiert und dann trotzdem gesagt, also alles auf Englisch, sie kommt mal kurz raus, hat dann unsere Alugasflaschen gesehen, hat gesagt, nee, das geht nicht an dem Automaten. Die sind hinter so einem verschlossenen Schrank und das geht nur mit Bedienung. Und das war an dem Tag nicht mehr möglich, war zu spät irgendwie. Und dann haben wir uns dann irgendwie 2-3 Tage später an einer anderen Stelle was gesucht. Das war so ein Gartencenter, ein Gartenbaucenter irgendwie. Und da hat man uns die dann aufgefüllt, also mit Bedienung haben wir die da hingestellt. Und die hat dann pauschal umgerechnet 30 Euro gekostet, egal wie viel da noch drin war. Also eine Füllung 30 Euro.
Naja. Ist ja hier auch so, wenn du die tauscht, egal wie viel du zurückgibst.
Ne? Nee, also ich.
Ah ja, gut, beim Füllen nicht.
Genau, okay, ich fülle die hier gerne bei uns. Pipagas, ich mache da gerne Werbung für hier in Gladbeck. Da wird das nach,
ich weiß nach nicht, Kilos nach abgerechnet.
Nach Gewicht.
Ja, nach Kilo abgerechnet, genau. Ja. Stehen auf einer Waage, wird nach Kilo abgerechnet. Habe ich hier auch. Mhm. Aber der Axel hat schon recht, wenn du die halb voll abgibst und kriegst eine neue im Baumarkt, dann zahlst du auch den Preis, egal wie.
So habe ich es anfänglich auch gemacht. Bis ich dann die Möglichkeit gefunden habe, die eben auffüllen zu lassen, was ich sehr cool finde, weil man da immer dann mal in so einen Urlaub wieder mit vollen Flaschen losfahren kann und
gerade Norwegen
nicht warten muss, bis die irgendwie leer ist oder so ein schlechtes Gefühl hat, da so eine halbvolle noch abzugeben. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen, die wir mit hatten. Zum Thema Vorbereitung, wenn wir da noch eben sind, da habe ich jetzt noch ein paar vielleicht wichtige Dinge. Es gibt natürlich in Norwegen oder überhaupt in Skandinavien viele Mautstraßen und später in Norwegen auch Fährverbindungen, die man nehmen muss oder manchmal auch sollte, wenn man große Umwege vermeiden möchte, weil das Land halt sehr zerklüftet ist von Fjorden. Und es gibt geradezu Linienfähren, die einfach einen Fjord überqueren, mit einer Fähre hin und zurück, die parallel aneinander vorbeifahren. Maximale Wartezeit vielleicht 20 Minuten. Man kann das alles machen ohne Vorbereitung. Dann wird einfach das Kennzeichen erfasst und man bekommt eine Rechnung und muss das bezahlen. Man kann sich aber in der Vorbereitung das auch, man kann sich einen großen Gefallen tun und kann sich da vorher informieren und kann da echt eine Menge Geld sparen. Wir haben das hauptsächlich auf dem bekanntesten Blog, der sich mit dem Thema Skandinavien beschäftigt, das ist der Nordland-Blog. Dem haben wir das eigentlich zu verdanken. Die haben ein unfassbares Repertoire an Wissen und an Tipps auf ihrem Blog bereitstehen, an was man denken sollte und was man tun sollte, wenn man Skandinavien bereist. Und darunter war eben auch der Tipp, holt euch so einen Transponder, der euch dann die Maut erfasst und sogar auch, obwohl das hat mit der Fähre nichts zu tun, erstmal die Maut erfasst. So. Und wenn man diesen Transponder dann noch mit einer Seite, die werde ich aber gerne verlinken, das sind jetzt zu viele Begriffe, um die jetzt hier, also mit so einer Fährenseite verknüpft, dann kriegt man bei allen Fährfahrten 50% Nachlass. Das war wirklich bei uns, das hat hundertprozentig funktioniert. Wir haben das auf der Rechnung immer gesehen, da stand immer Full Price, so und so viel, und dann der tatsächliche Preis, den wir bezahlt haben. Das ist ein Tipp vom Nordland-Blog. Macht jetzt keinen Sinn, das im Detail jetzt hier zu erzählen, aber ich verweise da gerne, die haben das Schritt für Schritt erklärt, dass man ein Konto bei Probis anlegt, sich diesen Transponder bestellt, dass man sich auf der Autoferie-Seite ein Konto anlegt, dass man diese beiden Sachen verknüpft und dann funktioniert das. Da muss man allerdings für diese Fährfahrten, das ist eine Prepaid-Karte, da muss man vorher Geld einzahlen für die Fährfahrten und dann wird das von diesem Betrag peu à peu wieder abgebucht. Und das übrig gebliebene Kapital kann man sich dann wieder auszahlen lassen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Genau.
Weil das weißt du ja vorher nicht wirklich,
wie viel du brauchst. Nein. Wir haben da umgerechnet, glaube ich, 300 Euro eingezahlt. Und die Fährfahrten, die sind so unfassbar günstig gewesen. Mit zwei Ausnahmen. Also die großen Fährfahrten von Rostock nach Trelleborg natürlich nicht. Die war eher teuer. Genauso wie die nachher zurück nach Deutschland. Aber diese Linienfährfahrten, von denen ich gerade erzählt habe, die haben im Schnitt mal 5 € mal 10 € gekostet. Also eigentlich nicht der Rede wert. So kleine Beträge. Mhm. Aber trotzdem haben wir immer nur den halben Preis bezahlt. Hätte man da den doppelten Preis bezahlt, wenn man zum Beispiel sich um nichts gekümmert hätte, keinen Transponder und keine fairen Verknüpfungen erstellt hätte, dann wäre es ein bisschen teurer geworden. Mhm. Unbedingt machen, Seite vom Nordland-Blog verlinke ich gerne. Ich hätte ja gerne als Vorbereitung hier ein Interview gehabt, aber die beiden vom Nordland-Blog, die das betreiben, die das ganz, ganz toll machen, die waren zu dem Zeitpunkt auch schon wieder auf dem Weg nach Skandinavien. Deswegen hat das zeitlich nicht geklappt mit dem Interview.
Hat es ja mit dem Grillen geklappt? Ihr wolltet doch zusammen grillen,
ja, oder? Ja, das hat auch nicht geklappt. Ist übrigens auch so eine kleine Geschichte. Also weil wir eben auch so sehr in der Nebensaison waren. Wir haben gar nicht so wahnsinnig viele Leute kennengelernt, weil wir oft an Stellen waren, wo eben keiner war. Da waren keine Menschen ringsherum. Mhm. Weder andere Camper, wir standen so oft, nur wir zwei. Einmal, der Jan wird dieses Foto sehen, wo wir sehr nah beieinander standen. Das war ein kleines Missverständnis zwischen uns beiden. Ist nicht schlimm, wir schmunzeln heute drüber. Es war ein riesen Schotterplatz und wir beiden waren komplett alleine da drauf. Ne? Also nichts.
Ja, und steht kuschelnd auf eineinhalb Meter Abstand maximal. Ne?
Das war so ein bisschen Nervfaktor, weil das schon ein bisschen spät war am Abend und wir wollten einfach nur noch parken. Da hat jetzt keiner mehr nachgedacht. Das war
alles gut.
Ja. Aber also wir haben relativ wenig Kontakte geknüpft, leider. Ich hätte noch gerne noch mit viel mehr Norwegern auch gequatscht, die im Übrigen ausnahmslos ja, wie gesagt, super gut Englisch sprechen. Wenn man halbwegs Englisch sprechen kann, dann kommt man da in Norwegen sehr, sehr gut klar. Aber wir waren halt viel alleine. Tatsächlich in diesem weiten Land mit dieser unendlichen Weite und unendlich viel Land und wenig Bebauung und wenig Häuser. Das ist ja auch ein Merkmal von Norwegen, was das Land ja auch ausmacht. Hm. Was man beim Fahren ja natürlich auch so krass merkt, ne? Wenn du hunderte von Kilometern fährst und da kommt mal ein Haus vorbei. Und dann fährst du und da ist nochmal so ein kleines Fischerhäuschen und das geht dann so gefühlt 100 Kilometer. Das ist schon sehr spannend. Es gibt auch die andere Seite, kommen wir auch später drauf. Großstädte haben wir auch besucht, gehört auch irgendwie dazu. Da pulsiert das Leben, da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Aber das ist ja das Schöne, dass man alles haben kann in Norwegen. Ja, Vorbereitungen, um das jetzt mal langsam zu finalisieren. Ich weiß nicht, ob es das war, aber ich glaube ja, wenn mir noch was einfällt, werde ich das gerne noch
sagen. Kommt doch bestimmt gleich nochmal was rein. Genau. Lass uns nochmal die Reise starten.
Eine Sache noch. Wir haben uns geeinigt und das ist der Tipp, eigentlich der ultimative Tipp, wenn ihr mit Freunden fahrt, falls das da draußen jemand mal vorhat, nehmt Funkgeräte mit. Das war die beste Entscheidung, die wir überhaupt treffen konnten. Der Matthias und ich weiß noch wie heute, wir haben es fast zeitgleich ausgesprochen. Wir hatten beide so die gleiche Idee. Und es war einfach die beste Entscheidung. Wenn man so viel zusammenfährt und auch mal manchmal ganz schnell Entscheidungen treffen muss, fahren wir jetzt rechts, fahren wir links, parken wir hier, parken wir nicht, fahren wir rückwärts etc. Wenn du das alles mit dem Handy machen wolltest, das geht mit dem Funkgerät so schnell. Das war die beste Kommunikationsmethode, die wir uns hätten vorstellen können.
Hattet ihr oder habt ihr euch noch besorgt?
Nein, ich hatte die noch aus Kinderzeiten. Also das war, die Kinder haben damals...
Oh, bestimmt schon gar nicht mehr zugelassen, das Frequenzband.
Ja, keine Ahnung, also die haben noch einwandfrei funktioniert. Da haben die Kinder...
Warte mal, ich google gerade, da waren noch Handystörungen. Das Handynetz ist da immer wieder ausgefallen.
Es war wirklich, also das ist nochmal so ein Tipp. Das gehört noch mit zum Thema Vorbereitung. Mhm. Packt euch Funkgeräte ein.
Ja.
Die kosten ja auch nichts, die kann man sich auch... für wenige Euro sicherlich noch irgendwo schießen. Hm. Okay. Cool. Wie wir im Vorfeld ja gesagt hatten, wir haben den ganzen Trip auf Polarsteps getrackt. Hier nochmal, also wirklich nochmal eine totale Begeisterung für diese App. Wir kriegen da ja nichts für. Wir sind auch nicht von denen gesponsert, aber ich muss das einfach nochmal feiern. Ich finde diese App einfach so genial. Es ist einfach so eine tolle Erinnerung. Und es macht einfach Spaß, seine Reise da festzuhalten für spätere Zeiten. Oder wie der Jan das macht, der dann ein Buch draus druckt, was wir auch noch im Nachgang sicherlich machen werden. Und es macht auch irgendwie Spaß, an jedem Abend dieses Trips diesen Tag nochmal Revue passieren zu lassen, indem man nämlich da eben schnell noch seine Fotos einpflegt und vielleicht sogar noch ein, zwei Sätze dazu schreibt und anhand dieses Polarsteps Trips hier möchte ich mich gerne an dieser Reise entlang hangeln mit euch. Mhm. Möchte nicht jeden Step mit euch besprechen, weil da sind ein paar irrelevante Sachen dabei, die vielleicht nur
für uns Gelsenkirchen zum Beispiel sehe ich da als erstes.
Gelsenkirchen, genau. Ist irrelevant. Aber ansonsten ist das auch für mich eine super Möglichkeit, mich auch an gewisse Dinge zu erinnern, denn eins müsst ihr schon mal entschuldigen, ich kann mich nicht mehr eventuell oder unbedingt an alles erinnern und ich werde vielleicht auch ein paar Dinge verwechseln, Ortsnamen oder andere Fakten. Das ist einfach dem geschuldet, dass es so viel Input war in dieser Zeit.
Normal.
Meine Frau und ich, wir haben noch nie in unserem Leben so viel geträumt wie in diesem, auf diesem Roadtrip. Wir haben also die wildesten Träume nachts gehabt, weil wir einfach, glaube ich, diese ganzen Sachen irgendwie verarbeiten mussten im Kopf. Es war schon sehr auffällig und sehr, wir waren im Übrigen auch natürlich immer total geschafft. Also früh im Bett und natürlich dann auch bemüht, wieder halbwegs früh aufzustehen, um viel vom Tag zu haben. Das ist ja so ein typisches, also wir machen es immer so, eine typische Vorgehensweise, um viel vom Urlaub zu haben. Ja, deswegen kann es sein, dass so ein paar Sachen schon verschwommen sind.
Das ist doch völlig normal. Ja. Und den Tipp mit dem, also die Empfehlung mit dem Buch kann ich wieder nur empfehlen. Wir haben von unserer Frankreich-Tour tatsächlich das Buch jetzt gerade bekommen. Das ist ungefähr 3 Zentimeter dick.
Ja, genial.
Auf DIN A4 quer. Und wenn du die Bilder dann in groß hast, das ist schon schöne Erinnerung dann. Also, und das kann man sich wirklich in den Schrank stellen und auch mal später nochmal durchgucken. Und dadurch, dass da alle Texte und Daten stehen, ist das schon cool.
Werden wir definitiv
machen. Nimm uns mit auf die Reise. Wir fahren los in Gelsenkirchen.
Wir fahren los mit Sandra und Matthias. Und an dieser Stelle möchte ich den beiden wirklich nochmal einmal ganz, ganz herzlich danken. Also ich finde, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man mit Freunden losfährt an einem Tag und nach 30 Tagen, wo man sich jeden Tag auf der Pelle gehangen hat und auch Dinge entscheiden musste. Also 4 Leute mussten Dinge entscheiden, was wir tun, was wir nicht tun. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns am 30. Tag in auf Fehmarn, weil wir uns da verabschiedet haben, lachend in die Arme gefallen sind, weil wir eben so eine schöne Zeit hatten. Es ist nicht selbstverständlich und ich möchte den beiden und meiner Frau für diesen wundervollen Trip danken, der so im Vorfeld ja gar nicht mal so absehbar war, dass es so toll werden würde.
Eine kurze Frage, weil du das Thema gerade ansprichst. Seid ihr immer in euren Autos gefahren, also pärchenweise, oder habt ihr auch schon mal über Kreuz getauscht, dass die Jungs miteinander gefahren sind und die Mädels miteinander mal eine Tour?
Nein.
Oder nur 10 Kilometer? Nein.
Also an der Stelle soll nicht machohaft klingen, aber ich glaube, das war auch im Sinne der Damen. Also es ist nicht so, dass wir denen das wegnehmen wollten, aber der Matthias und ich sind diese Kilometer ausnahmslos alleine gefahren. Also alle knapp 9000 Kilometer sind wir Männer gefahren. Das hat nichts damit zu tun, dass wir es den Frauen nicht zutrauen. Die hatten kein Interesse daran. Und uns hat es nichts ausgemacht auf der anderen Seite. Ich bin ja viel fahren gewohnt. Ich mache das halt auch gerne. Mit einer klitzekleinen Ausnahme. Ich wollte einmal eine Drohnenaufnahme machen. Da musste meine Frau einmal mal den Wagen fahren. Da wurde sie ins kalte Wasser geschmissen. Da irgendwie auf so einer norwegischen Landstraße musste mal so ein paar Meter fahren. Und die Sandra hat uns mal einmal zu einer Wanderung gefahren, uns drei. Das waren die einzigen Ausnahmen, wo die beiden mal das Steuer übernommen haben. Ansonsten sind wir aber auch immer, um auf deine Frage zu kommen, wir sind immer so pärchenweise gefahren.
Okay, das war nur, weil es mich interessiert, wie ihr das organisiert habt.
Nächstes Jahr, Thomas.
Genau, ja. Okay, also, wir sind in Gelsenkirchen los, hatten ja die Fähre im Vorfeld gebucht, gehört mit zum Thema Vorbereitung. Das war das Einzige, was wir im Vorfeld festgemacht hatten. Das war nämlich die Fähre von Rostock, Warnemünde nach Trelleborg in Schweden. Das wollten wir festhaben. Da wollten wir uns jetzt nicht, dass wir da nicht mehr draufkommen oder ich weiß auch gar nicht, ob man so große Fähren nicht sowieso vorher buchen muss, sollte, wie auch immer. Wir haben es gemacht. War so ein bisschen holpriger Start. Wir sollten um 15 Uhr starten. Und wir saßen und saßen und saßen auf dieser Fähre. 1, 2, 3, 4 Stunden, nichts passierte. Es kamen dann irgendwann Meldungen von technischen Problemen. Später kamen dann Meldungen von, dass, also auf Englisch, wir mussten uns das halt irgendwie übersetzen, dass die Behörden, die deutschen Behörden, die jetzt nicht losfahren lassen irgendwie. Und wir sind dann am Ende, ich glaube, gute 5 Stunden später gestartet oder sogar 6 Stunden. Ich glaube sogar 6 Stunden. 6 Stunden, um 21 Uhr etwa ging es los. Und die Leute hatten natürlich alle den Kaffee auf und da hatte man dann plötzlich irgendwie gesehen, da hat sich so eine Selbstständigkeit entwickelt, dass plötzlich so eine Schlange an der Rezeption da irgendwie an so einem Schalter stand und es wurden wortlos Kabinen ausgeteilt von der Reederei von Stena Line. Die haben dann also einfach Schlafkabinen kostenlos rausgerückt. Aber es war einfach, also der Service von Stena Line, muss ich einfach an dieser Stelle mal sagen, der war einfach unterirdisch. Also man wurde schlecht informiert. Es gab keinerlei irgendwie, dass man mal hätte einen Kaffee wenigstens mal bekommen als Entschädigung, so gar nichts. Und diese Kabinen wurden quasi kommentarlos ausgeteilt. Du hast dich in die Schlange gestellt, dann hat er dich angeguckt, dann hat er nach dem Namen gefragt. Der hat nicht gefragt, möchten Sie eine Kabine? Er hat nach dem Namen gefragt, du hast den Namen gesagt. Dann hat er die 2 Karten von der Kabine dahin gelegt.
Okay. Auch nicht so mit Entschuldigung.
Nein, gar nichts. Einfach kommentarlos Kabinen ausgeteilt. Naja, was für uns bedeutete, wir konnten uns wenigstens ein bisschen hinlegen. Denn der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir dann gegen 21 Uhr in Trelleborg ankommen und dann dort vielleicht noch irgendwie 100 Kilometer fahren und dann da übernachten. Jetzt kamen wir aber irgendwie um 2 Uhr nachts an. Hatten aber dann in der Kabine auf der Fähre wenigstens 2-3 Stunden geschlafen und hatten uns dann entschlossen, dann halt direkt nach der Ankunft in Trelleborg bis in den Morgengrauen schon mal ein bisschen zu fahren, weil wir haben uns gedacht, jetzt sind wir aus der Kabine aufgewacht, dann wieder hinlegen, dann wieder aufstehen und so und haben gesagt, jetzt sind wir eh wach, dann fahren wir jetzt auch noch ein bisschen. Ja, und so sind wir dann halt schon mal ein ganzes Stück durch Schweden gecruised bis zu unserem ersten Schlafpunkt. Da haben wir dann quasi mittags nochmal oder am späten Vormittag haben wir dann nochmal so einen Stopp eingelegt, nochmal ein paar Stunden geschlafen. Ja, an dieser Stelle eine große Entschuldigung an alle Schwedenliebhaber und an alle Schweden und die es mit Schweden oder mit dem Land Schweden sehr, sehr gerne haben. Wir haben Schweden jetzt bei diesem Trip wirklich nur als Transitstrecke missbraucht, muss ich an dieser Stelle sagen. Das werden wir irgendwann wieder gut machen und ändern. Wir werden uns sicherlich irgendwann Schweden nochmal anschauen. Also da sind sich meine Frau und ich sehr einig. Aber bei diesem Trip, wo ja Norwegen im Schwerpunkt stand, haben wir Schweden quasi nur durchkreuzt. Kann euch also auch nicht viel über Schweden erzählen. Wir hatten ein paar schöne Stellplätze. Also die erste Nacht da oder der erste Übernachtungspunkt war an einem See, wunderschön gelegen. Wir standen quasi alleine irgendwie mit so typisch Vanlife hinten die Türen auf und konnten auf den See schauen.
Thomas, das war also jetzt nicht aus der ADAC Camping App gebucht, sondern wie seid ihr drauf gekommen, da hinzufahren? Habt ihr einfach gesehen und gesagt, ach, da stellen wir uns hin oder?
Also wir haben uns fast ausnahmslos an die Park4Night-App oder an der Park4Night-App orientiert. Die Sandra hat das meistens übernommen. Die kann das sehr gut während der Fahrt. Meine Frau hat während der Fahrt immer so ein paar Probleme. Die kann nicht so gut Handy rumdaddeln. Deswegen hat die Sandra das immer gerne und die hat das auch ganz toll gemacht. Hat sich eigentlich in den meisten Fällen während der Fahrt also absehen konnte, wir fahren jetzt noch 200 Kilometer, hat sie mal geguckt, was kommt da in Frage. Dann hat sie uns das immer geschickt in die WhatsApp-Gruppe und dann haben wir entschieden, okay, das sieht doch gut aus, das probieren wir einfach. Und das war in aller Regel, waren das Volltreffer.
Also das also machen wir das ja auch.
Das waren die meisten Fälle. Genau. Und in ganz wenigen Fällen war es einfach so, wow, guck mal da rechts, sollen wir es nicht da hinstellen? Das ist auch schon mal passiert in Norwegen. Das waren dann auch mit die schönsten Stellplätze, ne, die dann so spontan entstehen. Aber in aller Regel tatsächlich nur mit dieser einen App gearbeitet.
Okay. Ich wollte jetzt einfach nur wissen, wie seid ihr drauf gekommen? Ja. Ihr habt es also nicht vorgeplant, sondern es war dann situativ, aber mit einem gewissen Vorlauf.
Okay. Genau. In Schweden hat man dann noch mal einmal, das war auch ganz witzig, so einen Übernachtungspunkt an so einem, ich würde mal sagen, Gemeindehaus. Das war total witzig irgendwie. Da stand eine Rufnummer dran. Und wir haben aber abends keinen mehr erreicht. Dann haben wir einfach da auf dem Platz komplett alleine übernachtet. Das war im Übrigen, falls ihr jetzt auf Polarsteps mitgucken wollt, ich weiß jetzt gar nicht den Ort, aber das gilt ja auch für die Hörer, die können das ja später dann auch nochmal nachklicken. Das war in Roswig. Du
könntest den Tag sagen, ne?
Ja, genau, das war in Roswig, der 12. September. Da haben wir in so einem Gemeindehaus gestanden, erstmal, und haben aber da leider die Sanitäreinrichtungen nicht mehr aufbekommen, weil wir keinen telefonisch erreicht haben. Und dann, Matthias und ich waren nächsten Morgen joggen und dann wollten wir schon gerne duschen. Und dann haben wir auch jemanden erreicht und dann auf Englisch gesagt, dass wir hier übernachtet haben. Und er sagt, ja, kein Problem, Sie können jetzt hier die Sanitäreinrichtung nutzen. Ich gebe Ihnen einen Zahlencode. Und dann gab es so ein elektronisches Zahlenschloss. Da drin war wieder irgendwie nochmal so ein Schrank und so. Und da war dann der Schlüssel drin. Und dann konnten wir in dieses Gemeindehaus und hatten da so alles für uns. Da war so ein kleines Theater war da drin, so eine Aula irgendwie, ne? Und Badezimmer für Männlein und Weiblein getrennt und so. Und das konnte man dann alles nutzen. Das war einer von nur zwei Momenten in diesem gesamten Trip, wo wir Bargeld brauchten. Denn der bat darum, dass wir Geld in einen Umschlag hinterlegen. Hatten allerdings keine schwedischen Kronen bei, muss man ehrlicherweise sagen. Der war aber auch mit Euro einverstanden. Dann haben wir da irgendwie 20 Euro in den Umschlag gepackt und haben das da hinterlegt. Also problemlos klappt das dann, ne? Das war so einer mal der etwas offizielleren Stellplätze, die zumindest mal für Camper ausgewiesen waren. Ja, wie gesagt, sind dann weiter hoch durch Schweden ein, so ein
Thomas, vielleicht nochmal für diejenigen, die die Karte jetzt nicht vor sich haben. Mhm. Ihr seid ja im Prinzip die Ostküste Schwedens hochgefahren.
Genau.
Ne?
Genau.
Das ist vielleicht nochmal so eine ganz gute Orientierung.
Genau, ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde gerne nochmal den Polarsteps-Link teilen. Ihr könnt da gerne nochmal draufklicken. Das geht ja eigentlich auch von der Podcast-App aus. Kann man einfach mal klicken und dann macht sich Polarsteps auf. Dann kann man das Ganze nochmal sehen.
Aber gerade beim Rasenmähen oder so, ne, ist ja schwer.
Nee, das stimmt. Deswegen sollten wir das schon versuchen. Da hast du recht. An der Ostküste Schwedens sind wir hochgezogen und ein erster neuralgischer Punkt war natürlich die Überschreitung des Polarkreises. Ne? Das wird dann auch so ein bisschen da gibt es so auf beiden Seiten, auf der norwegischen als auch auf der schwedischen Seite. Auf der norwegischen war es noch mehr, richtig mit Souvenirshoppern, Riesen, Tovabo.
Das wird so richtig zelebriert.
Hier auf der schwedischen Seite war es eher ruhig. Wir waren die Einzigen, die da waren. Das sieht man auch auf den Fotos. Da war kein Mensch irgendwie. Da waren so Häuser. Ich weiß bis heute nicht, was das war. Da war jetzt aber nicht irgendwie ein Souvenirshop. War angenehm ruhig. Du fährst einfach über den Polarkreis und hast das so ganz für dich. Wetter war da noch so eher bescheiden. Also war windig und leichter Nieselregen. Aber hat uns ja nichts gemacht. Wir waren ja eh nur auf dem Weg in den Norden. Genau, sind dann einmal noch kurz, wie ich ja schon sagte, durch Finnland gecruised. Das ergab sich von der Route so irgendwie und die Sandra fragte, ist das okay? Und der Matthias sagte, ja klar, noch eine Flagge für Polarsteps. Da haben wir dann Finnland mitgenommen, wie gesagt, ganz nebenbei haben wir dann noch ein bisschen günstiger getankt als in Schweden. Und später in Norwegen. Und ich war mal einmal in meinem Leben in Finnland. Und dann sind wir wieder, dann sind wir dann irgendwann nach Norwegen rein, über die Grenze. Da war ja jetzt das Thema, was mich eigentlich interessiert hat. Ich hatte nichts zu verbergen. Im Übrigen kann ich da auch in die Links packen. Die haben ja ganz strikte Einfuhrbestimmungen. Und ich hatte gelesen, dass eben auch teilweise kontrolliert wird. Und es gibt eine App vom norwegischen Zoll, da kann man ganz klar angeben, was man einführen möchte, einfach mit Klicks. Also es summiert sich ja aus Zigaretten, aus Alkohol und ich weiß nicht, was da noch bei ist, was man dann einführen möchte. Und da sieht man dann, wie lange, wenn ich da auf meine Bierchen klicke, das frei ist oder ab wann ich dann was verzollen müsste, ab wann ich dann was bezahlen müsste. Und ich habe mich aber ehrlich gesagt natürlich daran gehalten. Ne? Ich bin unterhalb.
Du hast das vorher alles noch aufgetrunken, damit du nicht verzollen musstest. Also das, was bis zur Grenze ging.
Genau. Ich habe natürlich in Schweden die drei überschüssigen Bier natürlich gekillt. Ist ja klar, das war alles berechnet. aber die Überfahrt nach Norwegen, also
ist das denn eng? Warte mal ganz kurz, Thomas. Ist das denn eng? Also muss man das beachten oder nur bei sehr extremem Bierkonsum? Oder ist das Ja. Kommt man da leicht rüber oder ist das, sagen wir mal, 7 Paletten Bier, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt dabei
hat? Also du kannst dann, glaube ich, ich sage jetzt mal eine Zahl, du kannst da, glaube ich, schon ein Dutzend Dosen Bierdosen mitnehmen. Allerdings, wenn deine Frau jetzt 2 Flaschen Wein mitnimmt, dann minimiert sich das natürlich. Ne? Also du musst natürlich alles summieren an Alkohol und eben auch an Tabak, dass du in Summe dann
nicht... Ja, das ist bei uns einfach, das ist null.
Aber ja, bei uns auch.
Bei euch ja wahrscheinlich auch.
Ne? Genau, ja. Ja. Und naja, ich habe mich an diese App gehalten, also wir hatten da nichts zu verbergen, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es gab diese Zollstation, die offensichtlich auch im Betrieb, zu gewissen Zeiten im Betrieb zu sein scheint, die war sehr modern und sehr, sehr groß, aber die war da jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich besetzt und die haben auch nicht kontrolliert. Aber ich glaube, den Erzählungen nach zu folgen, was ich so gelesen habe in einschlägigen Foren beziehungsweise auf Internetseiten, glaube ich schon, dass da auch mal kontrolliert wird. Naja, jedenfalls waren wir dann irgendwann in Norwegen und dann ging es dieses endlos lange Stück eben, jetzt muss ich nochmal eben gucken, von Alta, es ist eigentlich der Knotenpunkt, den wir dann später auf dem Rückweg halt nochmal getroffen haben. Also Alta ist der Punkt, von wo es aus dann in Norwegen Richtung Nordkap geht. Also eine One-Way-Strecke, die man dann nachher auch wieder zurückfahren muss. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber auch schon, ich glaube, das waren schon so 300 Kilometer, würde ich jetzt mal sagen. Da fährt man also auch schon noch ein paar Stunden. Aber uns hat die Tour dahin sehr, sehr gut gefallen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es war landschaftlich natürlich eine raue Natur. Im Übrigen, das habe ich jetzt gerade ganz unterschlagen, also es ist zwischenzeitlich so in der Mitte Schwedens ein wundervolles Farbenspiel. Wir waren natürlich jetzt ja quasi im Herbst da, also die Bäume hatten alle Farben, die man sich nur erdenken kann. Also es war schon so, dass das Fahren auch, also dass das Auge schon auch mitgefahren ist, ne? Dass man da das wirklich genossen hat und gedacht hat, wow, also das sieht jetzt mal echt richtig, richtig toll aus. Sicherlich der Zeit geschuldet. Ich denke, dass es im Sommer, ähnlich wie in Deutschland, eher grün ist, aber jetzt dieses Farbenspiel war so krass, wie ich es eigentlich in Deutschland so in der Form noch nicht gesehen habe. Das war wirklich spektakulär, aber Richtung Norden wurde es halt wieder karg, ne? Also mehr zerklüftet, mehr Felsen, weniger Vegetation und ja, wir haben dann irgendwann, also am 4. Tag, also ich zähle jetzt mal ab Abfahrt Trelleborg in Schweden, müsste es der 4. Tag gewesen sein, wo wir dann am Nordkap angekommen sind. Hm. Und ja, wir sind tagsüber angekommen und ja, man fährt so, man fährt drauf zu, man sieht es schon von Weitem, es ist dann eigentlich nur noch Steinwüste irgendwie. Und da ist dann so ein Portal mit einem, ja, so eine Art Pförtner. Also da wird man angehalten und ich dachte schon, mal gucken, was wir jetzt zahlen müssen. Und dann fragte der halt, ob wir in dieses Gebäude möchten, wo sich eine Art Museum drin befindet, ein Souvenirshop, eine Restauration etc., ob wir das besuchen möchten. Dafür müsste man Eintritt bezahlen. Und wir hatten erstmal gesagt, erstmal nicht, das hätte man noch später noch buchen können. Und das war's. Das heißt, man zahlt am Nordkap nichts und man darf da übernachten. Und wir haben im weiteren Verlauf des Roadtrips, weil ich da so begeistert von war, weil diese Möglichkeit zu stehen da eigentlich sensationell war. Also du mit Blick aufs Wasser wirklich Luftlinie 50 Meter von dieser Kugel, von dieser Nordkap-Kugel entfernt in einer Reihe mit anderen Wohnmobilfahrern, kannst du dann da eben kostenlos übernachten. Und wir haben, oder ich weiß nicht, ich glaube, die Sandra war es, die hat dann gegoogelt, warum das so ist. Und hat sich herausgestellt, dass das nicht immer so war. Das war vor 2 Jahren nämlich ganz anders. Da hat man nämlich für eine Nacht, ich glaube, umgerechnet 30 Euro bezahlt. Wir haben übrigens auch Wohnmobilfahrer getroffen, die das vor 3 Jahren mal gemacht haben und eben 60 Euro für 2 Nächte bezahlt haben. Und dann ist Folgendes passiert. Da hat man sich nämlich in Norwegen dagegen geweigert. Also dieses Jedermanns Recht und vor allen Dingen auch dieses Recht, Natur kostenlos genießen zu können, haben die Norweger sich oder auch ich glaube sogar die Gemeinde dort sich wieder zurück erklagt. Und zwar gegen den Betreiber dieses Gebäudekomplexes, die da ne, dieses Museum drin beherbergen und so. Die haben den verklagt und haben gesagt, wir wollen nicht, dass der jetzt hier noch für die Übernachtung Geld nimmt. Und die haben vor Gericht Recht bekommen, gewonnen. Und seitdem darf der für Übernachtungen da nichts mehr nehmen. Nur noch für den Eintritt in seine Gebäude dort. Hm. Also haben wir da wir haben eine Nacht am Nordkap gestanden, kostenlos.
Habt ihr denn den Nordpol gesehen von da aus? Also wenn ihr da nach Norden geguckt
Nein. Den.
Aber es ist viel Wasser da oben, oder? Dann ringsrum.
Da ist sehr viel Wasser und das ist natürlich sehr viel Felsen und Gestein und irgendwie aber auch spannend, da spazieren zu gehen. Und also ich hätte mir durchaus vorstellen können, da auch wirklich noch eine zweite Nacht zu bleiben. Muss aber dazu sagen, wir hatten an dem Tag, wo wir am Nordkap waren, wo wir unser lang ersehntes Ziel erreicht haben, hatten wir ein Traumwetter, das sieht man in den Bildern auch, blauer Himmel, es war windstill, also wir haben den ganzen Tag, ich konnte Drohne fliegen im Übrigen, war auch nicht verboten da, ich bin eigentlich nicht an der Kugel geflogen, muss ich sagen, ich bin ja sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht, ich bin so 100 Meter weiter links auf so einer Felsformation, da bin ich ein bisschen geflogen, also fernab von dieser symbolträchtigen Nordkap-Kugel, also windstill war das. Und gegen Abend zog Wind auf und nachts hatten wir regelrechten Sturm. Also die Kisten haben gewackelt und wir wollten eigentlich am nächsten Morgen dann eine Runde laufen gehen. Da haben wir uns dagegen entschieden, weil es so gestürmt hat plötzlich. Also wir waren dann froh, dass wir am nächsten Vormittag irgendwann dann wieder da abgehauen sind. Wir haben ja einen Haken dran gemacht. Wir haben das genossen. Wir waren morgens dann auch nochmal spazieren, also am nächsten Morgen, trotz Sturm, einfach nur ein bisschen spazieren. Ja, und wir haben dieses lang ersehnte Ziel erreicht, genau.
Cool. Und dann gibt es aber nur diese eine Straße, das ist wirklich so eine nicht Einbahnstraße, also One-Way-Strecke.
One-Way-Strecke, genau.
Und dann müsst ihr wieder bis zu diesem...
Ganz genau.
Dieser Ort.
Alter,
was genau.
Du sagtest, ja. In Alter kannst du dann später dann entscheiden, ob du linksrum dann quasi Richtung Schweden oder rechtsrum Richtung Norwegen dann weiterfährst. Also da hat sich dann unsere Route wieder aufgesplittet in die andere Richtung. Also das war natürlich dann, das war vielleicht das Einzige, was so ein bisschen, wobei Strecken, ihr kennt das auch vom Laufen, wenn man sie andersrum fährt, sehen die auch mal wieder noch anders aus. Ne? Man sieht auch wieder andere Dinge. Hm. Wir sind da Rentierherden begegnet, auch gerade auf diesem ersten Stück vom Nordkap weg. Ich meine, da hast du immer was zu gucken. Das ist nicht so, dass das jetzt komplett uninteressant war. Es ist halt nur, wenn du dann nochmal wieder so 250 Kilometer wieder zurückfährst, ja, dann vielleicht einen kurzen Moment nervig, aber das haben wir gerne in Kauf genommen. Also um das vielleicht nochmal, die Frage hätte ja jetzt kommen können, hat sich das gelohnt? Viele fragen sich ja, lohnt sich eine Fahrt zum Nordkap? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wir sind zu dem Schluss gekommen, für uns hat es sich hundertprozentig gelohnt. Wir wissen aber auch, dass wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, auch wenn wir nochmal nach Norwegen fahren, dann nicht nochmal zum Nordkap fahren. Das nicht mehr, weil wir haben es jetzt einmal gesehen, das reicht. Also es wird sich jetzt nicht lohnen, ein zweites Mal hochzufahren. Aber wir sind froh, dass wir es einmal gemacht haben. Damit man sieht.
Auch die anderen beiden, die jetzt nicht so Fan ebenfalls davon der Idee waren.
Nee, das war ja gemischt, ne? Also Sandra war ja pro, das ist ja das, was ich eben erzählt habe.
Das hatte ich so verstanden, aber es waren ja zwei von euren Vieren,
genau,
die nicht so Fan.
Genau. Meine Frau hätte darauf verzichten können und der Matthias hätte, glaube ich, auch darauf verzichten können.
Und im Nachhinein?
Waren sie froh. Also meine Frau, also wirklich, das erzähle ich jetzt nicht über ihren Kopf hinweg, die sagte nachher, ich bin richtig froh, dass wir da waren. Also die war total begeistert von diesem Punkt, von diesem Spot. Ach, das sind so Kleinigkeiten. Ich bin in diese Kugel gekrabbelt, in diese Nordkap-Kugel reingeklettert. Das war irgendwie witzig. Das ist ein riesen Stahlgestell. Kannst du nichts kaputt machen. Ne? Aber das sind so Erinnerungen, die mir halt für ewig bleiben. Und das Foto von uns Vieren da vor dieser Kugel natürlich eben auch. Ne? Und mal ganz abgesehen davon, dass die Natur, wie du sagtest, Wasser, viel Wasser drumherum, die an diese Felsformationen schlagen, es ist schon auch eine tolle Natur-Ecke dort. Ja, 3000 Kilometer waren das nach ungefähr 4 Tagen Fahrt.
Also du machst deinem Namen wieder alle Ehre und ihr seid durchgemüllert, ja?
Und dann hatte das dieses coole Gefühl von, okay, der Urlaub hat eigentlich noch gar nicht richtig angefangen Aber wir haben das erste große Ziel schon erreicht. Wir haben noch so viel Zeit. Wir haben ja noch über 3 Wochen sogar. Wir haben noch nicht mal ein Viertel rum. Und das sollte sich dann im späteren Verlauf natürlich auszahlen, ne? Weil wir dann wirklich zwar, ich will nicht sagen, bummeln konnten, das werdet ihr gleich merken, wir haben nicht gebummelt. Dafür ist die Strecke dann doch auch noch insgesamt zu lang gewesen. Aber ja, man kann sich das besser einteilen dann.
Wir haben das ja auch diskutiert hier, ob wir das auch so machen würden. Und ich habe gesagt, boah, die sind doch eigentlich bekloppt, da hoch zu müllern und dann in einem durch. Und dann haben wir das hier diskutiert zu Hause und sind eigentlich auch zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich ist das die bessere Lösung. Nämlich erstmal hoch und dann gemütlich runter. Hat aber einen Moment gebraucht, um das in den Kopf zu kriegen, dass das wahrscheinlich Sinn macht. Und
ich weiß ja nicht, wie es andersrum gelaufen wäre, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das für uns vier die absolut richtige Entscheidung war. Also keiner hat nur im geringsten irgendwann gezweifelt, hätten wir es anders machen. Nee, es war genau die richtige Entscheidung.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass man das bei den, ich muss mal eben husten. So, da bin ich wieder. Dass das bei den Vanlifern, die haben ja immer Monate Zeit. Und dann fahren die so ganz langsam irgendwo lang. Und das sieht man ja bei YouTube immer, dass das vielleicht so ein bisschen ist, was einen auch so ein bisschen beeinflusst.
Ja.
Und so viel Zeit hat halt ein normaler Mensch einfach nicht, der Urlaub nehmen muss.
Genau. Ich mache da auch keinen Hehl draus, das wisst ihr auch, das habe ich euch auch geschrieben und das kommt sicherlich auch jetzt gleich noch in der Berichterstattung hier durch. Es ist halt 100% Roadtrip, es ist kein Erholungsurlaub. Denn wir waren, wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, an
es einem ist eine andere Erholung.
Ja, wir waren an einem einzigen Tag in diesem gesamten Roadtrip, 2 Nächten an einem Ort. Da kommen wir gleich drauf, da sage ich euch, wo und warum das so war. Ansonsten waren wir jeden Abend und jede Nacht waren wir woanders. Dem auch geschuldet, dass wir natürlich vorankommen mussten. Und aber auch dem geschuldet ist, dass wir oft freigestanden haben. Und es gibt keinen Grund, an dieser Stelle, wo wir freigestanden haben, nochmal zu stehen. Weil dann haben wir da vielleicht gewandert oder sind dort gewandert. Da gibt es jetzt nicht einen Grund, noch einen Tag zu stehen und an derselben Stelle nochmal zu wandern. Also dann fährt man zwangsläufig weiter. Und so entsteht dieser Roadtrip halt.
Ja.
Und da ist immer das nächste Ziel ja schon in Gedanken. Du weißt, wir wollen jetzt Richtung Lofoten unbedingt. Das war nämlich jetzt der Punkt. Ne? Also nächste große Step, wenn man vom Nordkap runterfährt, dann an die Westküste Norwegens, ist ja die berühmt-berüchtigte Inselgruppe der Lofoten. Das ist einfach eine traumhafte Gegend. Die galt es jetzt zu erreichen. Und so hangelt man sich da im Prinzip von Step zu Step. Ich mache auch direkt mal einen Sprung. Wie gesagt, ich möchte nicht jeden Step mit euch. Wir haben dann mal am Fjord übernachtet, freigestanden. Aber ist jetzt gar nicht mal so erzählenswert. Aber genau, dann waren wir den ersten Städtetrip haben wir noch vorher gemacht, vor den Lofoten. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das war Tromsø, das war die erste große Stadt. Hatte ich so schön in unserer Sendungsnotiz geschrieben, das ist geprägt von dem Momentum. Das muss dann auch mal passen, wenn alle vier gute Laune haben, das Wetter ist super. Da war gerade ein Streetfood-Markt in Tromsø mit super genialen Essenssachen und wir haben uns da halt auf die Hand irgendwelche leckeren Sachen gegönnt, war noch ein bisschen shoppen. Ich habe übrigens die teuerste Cap meines Lebens erworben in Tromsø. Wir waren in so einem, das war so ein eigenes Brand, ein kleines Brand. Das ist so ein Kopf von einem Elch, soll das darstellen, so skizziert. Und die Geschichte dahinter ist, sie nennen es, also das ist ein Elch, der fernab der Herde seinen eigenen Weg geht, seinen eigenen Kopf hat. Und diese Brandmarke, die heißt Rheinlove. Also nicht der Rhein wie hier mit H, sondern ohne H, Rheinlove. Naja, jedenfalls habe ich noch nie so ein teures Cap gekauft, aber irgendwie das Momentum, weißt du, du bist da und du hast Bock da drauf und dann.
Manchmal muss man auch einfach sowas machen.
Haben wir halt ein bisschen Großstadt mal gehabt, jetzt zum ersten Mal in Norwegen. Und es hat uns auch sehr, sehr gut gefallen.
Wie groß ist denn die Stadt ungefähr? Was muss man sich denn da vorstellen, Tromsø?
Ja, jetzt müsste ich sogar tatsächlich noch mal googeln. Aber das hatte so, war das Gelsenkirchener Größe? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube noch nicht mal. Müsste ich jetzt tatsächlich googeln, wie viel Einwohner die hat, aber die war schon ein bisschen größer, mit einem großen Hafen, mit einer Einkaufspassage und ja, wie gesagt, wir haben nachher noch
also größere. Also so 100.000 Einwohner, ja, so in der, genau, Richtung sowas.
Ne? Wir haben nachher noch größere Städte gesehen, ne? Aber das war so die erste.
64.000.
Ah, guck mal, ja. Genau. Dann hatten wir unsere erste Fährfahrt in Norwegen. Bezeichnenderweise mit dem nettesten Fährmann, Angestellten. Also es war nur ein
Kapitän?
Angestellter. Nee, nicht der Kapitän, das war nur ein Angestellter, der
Bootsmann, die Autos
eingewiesen hat. Der war so nett und so freundlich. Der ist uns immer hinterhergekommen. Erstmal hat er uns gesagt, nee, alles bezahlt hier mit eurem Propis. Alles auf Englisch dann, ne? Ist alles top, alles bezahlt. Und fragte dann, ob wir das erste Mal in Norwegen sind und so. Und ja, hat uns ein bisschen was erzählt und hat uns dann auch, war das denn da schon? Nee, das war, nein, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber er hat uns auf so ein paar, ach nee, genau, wir waren ja auf der Insel Senja. Das war das. Vor den Lofoten waren wir noch auf der Insel Senja. Das ist ja auch eine sehr bekannte Insel in Norwegen, die auch besticht durch, also man soll es ja gar nicht glauben, Norwegen besticht ja auch durch weiße Sandstrände. Es gibt also fast schon karibisch anmutende Strände. Das ist natürlich witzig, wenn man da bei 8 Grad steht irgendwie und du hast feinsten Sandstrand irgendwie und türkisblaues Wasser. Aber es ist eigentlich ja kalt und du denkst, hier kann ja nie im Leben jemand mal drin baden. Aber ich glaube, dass das im Sommer schon möglich ist. Und auf jeden Fall auf dieser Fährfahrt nach Senja hatte der Fährmitarbeiter uns erzählt, dass leider die schönste touristische Straße auf Senja, die eigentlich dann alle immer gerne fahren wollen, dass die komplett gesperrt ist, weil dann bergab gegangen ist. Und sagte uns dann, da müssen wir leider einen Umweg nehmen, müssen wir irgendwie so unten rumfahren. Und deswegen haben wir leider Senja nicht von seiner allerschönsten Seite gesehen. Aber das passiert halt, da kannst du halt nichts dran ändern. Aber es war total nett von ihm, dass er uns das erklärt hat, wie wir dann irgendwie anders fahren können und was wir dann noch so sehen können.
Was kann man auf Senja so machen, Thomas? Also Wanderung hast du geschrieben?
Wanderung, muss man dazu sagen, kannst du eigentlich ja in Norwegen überall machen. Ne? Und ich glaube, wir hatten viel zu wenig Zeit für Wanderungen. Wir hätten es gern noch viel mehr gemacht. Aber ja, der Matthias ist ja ebenso ein Läufer wie ihr beiden und wie ich. Und wir sind beide für eine gleiche Laufveranstaltung angemeldet und für uns war klar, wir werden versuchen, im Urlaub auch mal zu laufen. Und wir haben das häufig morgens kombiniert. Also die liebe Sandra hat sich da eher so ein bisschen zurückgehalten, aber der Matthias und meine Frau, wir haben das kombiniert mit Wanderungen. Wir sind also morgens los, gejoggt, soweit es geht, irgendwo zu einem Berg, wie auch immer, und haben dann das teilweise mit Wanderungen kombiniert, dass wir dann in 500 Höhenmeter Berg, sag ich mal, dann hochgewandert sind, um oben die Aussicht zu genießen, sind danach wieder runtergewandert und dann wieder zurückgelaufen.
Sind das da in der Einsamkeit auch, ich sag mal, Trampelpfade, ausgezeichnete Wanderwege, also ausgeschilderte Wanderwege, oder ist das einfach Wildnis und ihr geht querbeet?
Also diese Wanderung am Hausberg, am Husfjellet, die, glaube ich, auf Senja da war. Das war zum Beispiel, die ist zwar ausgewiesen als Wanderung und es gibt auch Hinweisschilder, die sind allerdings meiner Meinung nach nicht so explizit, wie man das eigentlich kennt von Deutschland, Österreich, Italien.
Ja, Österreich hat
ja ständig jeder Ecke so ein Hinweisschild gefahren, ist.
Ja.
Da sind ja teilweise, also bei dieser Wanderung, da waren ja teilweise nur noch so leicht verblasste Holzstöcke irgendwo im Wegesrand stecken, wo du dich dran orientieren konntest. Da war zum Beispiel auch irgendwann die Wanderung für uns beendet, weil die ging offensichtlich durch so einen Sumpf, durch so ein Moorgebiet irgendwie und das Wasser stand da einfach total hoch und keiner von uns hatte Lust, sich da so derbe, nasse Füße zu holen. dass wir ja so ein bisschen einen anderen Weg gegangen sind. Nachher sind wir umgedreht, weil es ging einfach da nicht weiter. Da lagen so Bretter rum, die offensichtlich auch mal hingelegt wurden, dass man da irgendwie drüber kommt, aber die waren auch schon abgesunken. Also es war nicht immer so.
Okay. Also nicht so touristisch erschlossen wie
ganz genau.
in Österreich, die
Wanderwege. Dort so jetzt nicht. Im späteren Verlauf haben wir allerdings auch noch Wanderungen gemacht, wo es einwandfrei ausgeschildert war. Also okay.
Weil da oben ist ja wenig los, deshalb fragte ich mich das jetzt, ob das touristische Wanderwege sind oder einfach nur
irgendwie markiert. Nee, die sind schon touristisch, die werden auch eingänglich dann immer mit Schildern dann gekennzeichnet. Ja.
Genau, ich würde auch nochmal an dieser Stelle nochmal fragen, also habt ihr die Wanderung vorgeplant? Also in Deutschland guckt man ja häufig auf Komoot zum Beispiel,
wo man dann Wanderungen
finden kann oder sowas.
Genau. Das ja. Also ich dachte jetzt, du meintest, dass wir das schon im Vorfeld zu Hause schon irgendwie uns rausgesucht haben.
Nee, ganz hätten. So krass meinte ich nicht.
Nee. Ja, gewisse Dinge natürlich schon. Ne? Also da kommen wir später dazu. Die Wanderung zum Preikestolen. Natürlich, die hat man schon im Vorfeld, die war klar, die war gesetzt. Aber so eine Wanderung hier auf diesen Hausberg, den ich da gerade schildere, auf Senja, auf dieser Insel, das war eine spontane Aktion. Da haben wir uns tatsächlich an Komoot, das ist eine App, also für die, die es nicht kennen, ist eine App für sportbegeisterte Menschen. Da kann man sich Radtouren, Wandertouren, Laufstrecken raussuchen, beziehungsweise kann die auch selber hochladen, dass andere User davon partizipieren können. Und das funktioniert eigentlich, würde ich mal sagen.
Um das eben zu ergänzen, bis hin zu selber planen da drin,
genau,
um einfach auf Strecken zu laufen, die eventuell andere schon mal gegangen sind.
Man kann auch einen Punkt angeben, sagen, da möchte ich gerne hin, mit welchem Verkehrsmittel auch immer, zu Fuß oder mit Rad oder so, und dann rechnet Komoot da eine Strecke raus. Man kann sich aber dann eben auch Strecken bedienen, und das haben wir dann immer so gemacht, um auf deine Frage zu kommen. Also wir haben dann immer morgens geguckt, okay, was gibt's hier im Angebot? Laufen war oftmals null. Also wurde gar nichts angezeigt. Und dann haben wir uns halt deswegen, obwohl wir eigentlich laufen wollten, haben wir uns dann Wanderstrecken rausgesucht, was natürlich dazu führte, dass das meistens mit Anstiegen zu tun hatte, mit Klettern.
Deswegen sind und Aussichten dann doch, oder?
Und mit Aussichten, genau.
Ja, dann lohnt sich's doch.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist im Prinzip ja so eine Strecke zu planen, wirklich auf einer Karte oder so, das ist ja auch mit Zeitinvestitionen verbunden. Und wenn man eine fertige Wanderung findet oder eine fertige Laufstrecke, dann ist es ja ruckzuck runtergeladen und losgelaufen.
Genau. Ne? Genau.
Das ist ja so ein Zeitvorteil.
Weil ansonsten sucht man sich natürlich da vielleicht unnötig irgendwie
Sackgassen
und so Strecken, genau. Ja. Und Cut. Liebe Hörerinnen und Hörer des Abgefahren-Podcasts, wir haben uns dazu entschlossen, die Episode an dieser Stelle zu teilen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie unsere Reise durch Skandinavien und über die Inselgruppen der Lofoten weiterging und ob wir denn die Nordlichter erleben und entdecken durften, dann hört doch gerne in die nächste Episode. Bis hierher vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.